Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Campusfunk der Uni Tübingen auf der Wüstenwelle. Im Studio steht heute für euch Alina Spitzenberger. Heute begeben wir uns auf eine Zeitreise. Oder sollte ich eher Heldenreise sagen? Wir spulen zurück bis ins 17. Jahrhundert, bleiben aber im Schwabenländle. Da lebte Katharina Kepler, eine Kräuterfrau, so wie es viele zu dieser Zeit gab. Den Namen Kepler verbinden viele von euch wahrscheinlich mit ihrem Sohn Johannes. Ein berühmter Astronom, der die Keplerschen Gesetze entdeckte. Aber auch ihre Geschichte ist besonders. Es geht um die Frage, was ein Mensch alles über sich ergehen lassen sollte, um seine Unschuld zu beweisen. Lasst uns nun zusammen in das Hörspiel Katharina Kepler, Hexenjagd auf die Kräuterfrau, eintauchen.
Echte Heldenreisen. Geschichten aus dem Abenteuerländle.
Produziert von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
Katharina Kepler. Hexenjagd auf die Kräuterfrau. Ein Podcast von Studierenden für Kinder.
Katharina, bist du zu Hause? Hier ist Ursula.
Wir schreiben das Jahr 1614. Es ist ein beschaulicher, kühler Sonntagnachmittag in dem kleinen Ort Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Dort lebt die Kräuterfrau und Heilkundige Katharina Kepler, von vielen auch Keplerin genannt. Sie steht in der Küche, in der die frisch gepflückten Kräuter aus ihrem Garten im heißen Wasser vor sich hin brodeln. Erschöpft wischt sie die verschwitzten Hände an ihrer Schürze ab. Langsam und gebeugt von der jahrelangen Arbeit im Kräutergarten geht sie auf ihre Krücke gestützt zur Tür. Draußen steht ihre gute Freundin Ursula.
Hallo Ursula. Du siehst aber gar nicht gut aus, meine Liebe. Du bist ja ganz blass im Gesicht und deine Augen sind so glasig. Och, komm doch erst mal rein und setz dich. Es ist ja viel zu kalt draußen. So, jetzt erzähl. Was fehlt dir genau?
Ach, Katharina, ich habe schlimme Magenschmerzen und weiß einfach nicht mehr, was ich dagegen tun soll. Du kennst dich doch so gut mit Kräutern aus und hast doch sicher irgendwas, das mir helfen könnte, oder?
Natürlich habe ich etwas für dich. Lass mich überlegen. Zur Beruhigung würde sicherlich Kamille deinem Magen besonders gut tun. Minze kann mögliche Entzündungen bekämpfen, aber vielleicht wäre dafür auch ein bisschen Schafgarbe geeignet. Oder vielleicht doch lieber etwas Thymian. Wo habe ich denn den? Ich war doch letztens erst im Wald und habe welchen gepflückt.
Katharina läuft gedankenverloren durch die Küche. Dort mischt sie in einem Topf mehrere Kräuter zusammen und lässt sie in heißem Wasser aufkochen. Ihre Hände finden die passenden Kräuter wie von allein. So oft hat sie bereits Heilmittel für allerlei Schmerzen und Beschwerden zubereitet. In ihrer Wohnung breitet sich ein aromatischer Duft aus. Sie atmet tief ein und ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Ihre Leidenschaft für die Kräuterkunde und die Möglichkeit, anderen zu helfen, erfüllen sie mit innerer Zufriedenheit. Was Katharina zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Ursula wird sie in ein paar Wochen der Hexerei beschuldigen. Und darauf steht zu dieser Zeit die Todesstrafe. Die Schriftstellerin Dorothea Keuler hat sich im Rahmen einer Buchrecherche intensiv mit der Lebensgeschichte von Katharina Kepler beschäftigt und erzählt von der Zeit, in der die Keplerin gelebt hat.
Es war eine ziemlich schlimme Zeit. Also man spricht von der kleinen Eiszeit. In der Zeit war das Klima ziemlich kalt. Also die Winter waren kalt und streng und die Sommer waren nasskalt. Also die Ernte ist manchmal, ehe sie reif wurde, verfault. Es gab Hungersnöte und Unwetter. Und dann kamen noch Seuchen dazu, die Pest. Und es gab religiöse Auseinandersetzungen, die dann irgendwie zu dem 30-jährigen Krieg geführt haben, der 1618 begonnen hat. Also es war ein Klima, das soziale Spannungen verursacht hat. Und da haben die Leute natürlich Sündenböcke gesucht. Und Sündenböcke waren immer die Außenseiter.
Außenseiter wie Kräuterfrauen oder Hebammen, aber auch Bettler und alte Menschen. Allen kann es passieren, dass jemand sie als Hexe bezeichnet und damit in Lebensgefahr bringt.
Also damals, da haben alle an Hexen geglaubt oder fast alle, auch gebildete Menschen. Und das war oft so, dass eine Beschuldigung, eine Hexe zu sein, aus der Nachbarschaft kam. Weil wenn jemand Streit hatte und wenn dann noch irgendwie was Schlimmes passiert war, jemand wurde krank oder ein Kind ist gestorben oder ein Stück Vieh oder die Ernte war schlecht, dann war man mit dem Verdacht, dass da Hexerei im Spiel ist, ziemlich schnell bei der Hand und dann wurde die Gerichtsmaschinerie in Gang gesetzt.
Im 17. Jahrhundert steht in Württemberg auf Hexerei die Höchststrafe. Tod durch Verbrennen. Meistens gibt es zwei Hauptanklagepunkte, den Teufelspakt und den Schadenszauber. Den angeblichen Hexen und Hexern wird vorgeworfen, mit dem Teufel unter einer Decke zu stecken. Oder dass man den Mitmenschen absichtlich Schaden zufügen möchte.
Einerseits haben sich diese Schäden, also der Schadenzauber, den die Hexen angeblich angerichtet haben, sehr häufig in weiblichen Arbeitsbereichen ereignet, also in der Krankenpflege, in der Vorratshaltung, im Haushalt, auf dem Feld und so. Und da lag dann der Verdacht nahe, dass da eine andere Frau, also die böse Nachbarin zum Beispiel, dahinter stecken könnte. Und das andere ist mehr so eine theologische Geschichte. Die Frauen hatten ja in der Kirche ein eher schlechtes Ansehen. Also man hat die Frauen für glaubensschwächer gehalten als Männer und man hat geglaubt, sie wären den Einflüsterungen des Teufels geneigter. Und aus dem Grund waren die Geistlichen damals einfach, die haben da auch eine Rolle gespielt, waren da einfach eher geneigt zu glauben, dass eher Frauen diesen Hexenzauber veranstalten. Es gab aber auch Männer, die angeklagt waren und es gab sogar Kinder.
In Leonberg, der Heimat von Katharina Kepler, ist der Vogt Lutherus Einhorn für Hexenverfolgungen verantwortlich. Als Vertreter des Herzogs ist es seine Aufgabe, Vorwürfen gegen Hexerei nachzugehen und Verdächtige vor Gericht anzuklagen. Lutherus Einhorn ist erst seit wenigen Jahren im Amt. Aber er hat sich vorgenommen, der Hexenverfolgung besonders gründlich nachzugehen und noch härtere Strafen zu verhängen, als es das Gericht eigentlich verlangt. 6 Frauen hat er bereits zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Bei seinem täglichen Gang durch Leonberg zieht er stets die Blicke des Volkes auf sich. Man erkennt ihn sofort an seiner edlen Kleidung. Das Wappentier seines Herrn, des Herzogs von Württemberg, prangt in goldener Farbe auf seinem Wams. Sein langer Umhang reicht bis zum Boden und umspielt seine hohen, eisenverstärkten Stiefel. Seinen Kopf ziert stets ein großer Hut mit einer weißen Feder, ohne den er nie seine Gemächer verlässt. Sie nennen ihn den Hexenjäger. Nur wenige wagen es überhaupt, ihn anzusprechen. Und selbst die Mutigen bereuen es meist daraufhin.
Ein erfolgreicher Tag heute. Der Herzog wird begeistert sein, wie ich in Leonberg für Recht und Ordnung sorge. Was würden diese ganzen Narren nur ohne mich machen?
Bitte, guter Herr, so helfen Sie mir doch. Ich habe nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf. Habt ein Herz für eine arme Bettlerin wie mich.
Halt dich ja fern von mir, Weib. Du willst nur deinen bösen Zauber über mich sprechen. Verschwinde, bevor ich dich noch einsperren lasse.
Nein, bitte habt Erbarmen mit mir. Ich habe keine bösen Absichten. Ich brauche Ihre Hilfe.
Fort mit dir. Ich habe Wichtiges zu tun.
Aufrecht, mit selbstbewusster Haltung und mit zielstrebigen Schritten begibt sich Lutherus Einhorn zur Amtsstube, in der er arbeitet.
Zurück in der Jetztzeit. Es ist ein sonniger, aber kühler Dezembermorgen kurz vor Weihnachten. Wir sind zu Besuch in Nagold bei der Kräuterpädagogin Martina Bitzer, die sich wie auch Katharina Kepler zu ihrer Zeit leidenschaftlich mit Heilpflanzen beschäftigt. Außerdem bietet sie Workshops und Führungen rund um heimische Wildkräuter an. Bereits beim Eintreten in ihr Haus schlägt uns eine intensive Duftwolke entgegen. Eine betörende Mischung aus heimischen Kräutern wie Zitronenmelisse und Thymian, deren herber Duft ein bisschen in der Nase kitzelt. Martina Bitzer empfängt uns mit Hefezopf und selbstgemachtem Kräutertee, mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten, versteht sich. Ihre Kräuterküche ist ein großer Raum. Die Wände sind in einem fröhlichen Hellgelb gestrichen. Dort befindet sich eine kleine Küchenzeile mit 4 Herdplatten und ein massives Regal aus dunklem Holz. Oben auf dem Regal stehen gläserne Behälter zum Brauen von Tränken. In den Regalfächern lagert Zubehör, das dem von Katharina Kepler sicherlich ähnlich ist. Schüsseln zum Anmischen von verschiedenen Kräutern, Tassen für Kräutertees und Gläser, um Salben aufzubewahren. Das alles kommt auch gleich zum Einsatz, denn Martina Bitzer zeigt uns, wie man aus Gänseblümchen eine Wundheilsalbe herstellen kann.
Also für die Gänseblümchensalbe geht man einfach raus in die Natur und sammelt sich Gänseblümchenblüten. Und zwar gut eine Handvoll und nimmt ein kleines Schraubglas, so ein Marmeladeglas und all das tut es auch. Füllt das da rein und füllt das dann mit zum Beispiel Olivenöl auf, bis die Gänseblümchen ganz bedeckt sind. Und dann macht man einen Schnellauszug, einfach das Glas für circa eine Stunde, besser 2 Stunden im Wasserbad schön vor sich hinziehen lassen und dabei immer wieder umrühren, dass die Inhaltsstoffe gut auszogen werden.
Während unsere Gänseblümchenölmischung im Wasserbad langsam durchzieht, erklärt Martina Bitzer die Bedeutung von Kräuterheilkunde in der heutigen Medizin.
Viele Arzneimittel, die wir heute haben, sind halt eben aus der Natur. Ja. Das wissen die wenigste. Es gibt zum Beispiel Thuja, ganz tolle Medikamente, oder es gibt auch von der Eibe zum Beispiel, das hat man jetzt, ist man so im Forscher. Ich weiß gar nicht, wie weit die das sind. Die Eibe ist sehr giftig, ja. Aber da gibt es jetzt auch Medikamente oder versucht man Medikamente herzustellen, wobei ich meine, das gibt es auch schon gegen Krebs zum Beispiel. Oder auch Herbstzeitlose, die ist sehr giftig. Aber dieses Gift, dieses Kolchizin, was da drin ist, wird verwendet bei Gichtpatienten. Ja? Das nimmt einfach diesen Gichtschmerz und das sind ganz starke Schmerzen, was man da hat. Ja? Und da hilft die Herbstzeitlose sehr gut. Gibt es auch heute noch synthetisches Arzneimittel, wo das Kolchizin drin ist.
Heute kann man viele Wirkstoffe aus Kräutern auch künstlich im Labor herstellen. Oft sind diese Medikamente dann sehr teuer. Für viele Menschen zu Katharina Keplers Zeiten, auch für ihre Freundin Ursula, war die Naturheilkunde dagegen oft die einzige Medizin, die sie sich leisten konnten.
Ursula, Liebes, hier, trink etwas Warmes. Das wird deinem Magen sicherlich gut tun.
Danke, Liebster.
Wie lange hast du diese Magenschmerzen denn jetzt schon? Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Wir sollten dringend einen Arzt rufen.
Ach, du weißt doch, wie teuer die Ärzte hier in der Gegend sind. Vielleicht sollte ich lieber zu... Warte.
Woran denkst du?
Ich war doch vor ein paar Monaten bei Katharina wegen meiner Magenschmerzen. Erinnerst du dich?
Bei der Keplerin? Ja, ich glaube schon.
Ich hatte sie wegen meiner Schmerzen um Rat gefragt. Und sie hat mir gleich einen Heiltrank zubereitet. Und seitdem...
Seitdem ist es schlimmer geworden.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Die Schmerzen haben seit damals kein Ende mehr genommen. Sie ist eine Kräuterfrau. Sie müsste doch wissen, was sie tut.
Sie muss dir mit diesem Trank absichtlich geschadet haben.
Absichtlich? Meinst du wirklich? Aber das bedeutet ja... Dann ist sie eine von denen... Eine von den Hexen?
Sie muss dich mit einem Schadenszauber belegt haben. Meine arme Ursula. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wie sie schon aussieht, die ruppige Alte. Wie ein richtiges Hexenweib. Mit ihrem buckligen Rücken und dem zahnlosen Gesicht.
Wie schrecklich. Liebster, mir wird schwindelig.
Ich habe schon immer gewusst, dass mit der etwas nicht stimmt. Die hat schon ihren Mann in den Krieg und ihren Sohn in den Tod getrieben. Wo immer sie ist, folgt ihr der Gevatter wie der Schatten des Teufels.
Da muss ich doch irgendwas tun.
Sie muss zum Tode verurteilt werden. Auf dem Scheiterhaufen, wie alle Hexen. Nur so können wir dich von ihrem Schadenszauber befreien.
Wir haben aber keine handfesten Beweise, dass es Katharina war.
Ich finde, deine Schmerzen sind Beweis genug.
Dann bleibt uns nur eine Möglichkeit.
Wir müssen unseren Verdacht dem Vogt melden. Am besten sofort.
Nach diesem Gespräch mit ihrem Ehemann macht sich Ursula direkt auf den Weg in die Amtsstube von Lutherus Einhorn. Dort berichtet sie von ihrem Verdacht gegen Katharina. Mit ernstem Gesicht hört der Vogt und Hexenhasser den Anschuldigungen zu. Insgeheim haben die Erzählungen jetzt schon seinen Jagdinstinkt geweckt. Eine Hexenjagd lässt er sich nicht entgehen. Nachdem Ursula gegangen ist, läuft Lutherus Einhorn unruhig in seinem Büro auf und ab und tüftelt einen Plan aus, wie er Katharina Kepler als Hexe überführen könnte.
Endlich! Endlich passiert wieder etwas. Dieses verschlafene Dorf. Sie können sich nicht verstecken, diese Hexen. Ein paar habe ich schon aufgespürt. Den Rest finde ich auch. Beweise brauche ich noch. Ich werde herumfragen. Im Dorf, ja, das ist gut. Im Wirtshaus muss ich mich umhören. Da sitzen die Zungen locker, sicherlich. Und wenn sie erst mal anfangen zu reden, das ist das Ende für die Hexenweiber. Ab auf den Scheiterhaufen. Auch die Keplerin wird brennen.
Bestärkt durch die Ergebnisse seiner Nachforschungen, schickt Lutherus Einhorn seine Handlanger zur Keplerin. Katharina ist von dem Besuch völlig überrumpelt. Sie bekommt nicht einmal Zeit, um ihre Arbeitskleider aus und sich etwas Ordentliches anzuziehen. Sie muss sofort zum Vogt mitkommen. Dort soll sie im Rede und Antwort stehen.
Lasst mich los! Was fällt euch eigentlich ein, mich so durch die Gegend zu zerren? Dazu habt ihr kein Recht!
Hör auf zu jammern, du garstiges Weibstück!
Was fällt euch ein, ihr Mieser?
Zügle deine Zunge, Keplerin. Ich bin Lutherus Einhorn, der Hüter dieser Stadt. Es ist meine Aufgabe, hier für Recht und Ordnung zu sorgen.
Von wegen. Ihr macht euch nur einen Spaß daraus, unschuldigen Menschen Leid zuzufügen.
Unschuldig? Es wurden schwere Anschuldigungen gegen dich vorgebracht. Du sollst Menschen mit deinen Gebräuen vergiftet und ihnen mit übernatürlichen Kräften Schaden zugefügt haben.
Wer ist so feige, das hinter meinem Rücken zu behaupten? Noch nie habe ich jemandem mit Absicht geschadet.
Du bist eine Hexe.
Eine Hexe? Das kann ja nur ein dummer Scherz sein. Nur ein Einfältiger würde so etwas glauben.
An deiner Stelle würde ich aufpassen, was du sagst. Du hast doch bestimmt gehört, was Teufelsfrauen wie dir für ein Schicksal blüht.
Das ist nicht rechtens. Ihr habt keine Beweise.
Auch du landest auf dem Scheiterhaufen. Dafür sorge ich.
Damit kommt ihr nicht durch. Wollt ihr eine Unschuldige auf dem Gewissen haben?
Leere Worte, Keplerin. Du kannst mir glauben. Beweise werde ich finden.
Ich bin eine Heilerin. Was wollt ihr von mir? Was kann ich tun, damit ihr mich in Ruhe lasst? Ich habe Geld.
Ich will dein Geld nicht. Ich will, dass du brennst.
Katharina verlässt noch gebückter als sonst und mit leisen Schritten die Vogtei. Auf dem Heimweg laufen ihr bereits einzelne Tränen der Verzweiflung über die geröteten Wangen. Sie kann immer noch nicht ganz verstehen, was hier gerade passiert ist. Wer hat sie bei Lutherus Einhorn angeschwärzt? Wer kann es wollen, dass sie bei lebendigem Leibe verbrannt wird? Zu Hause angekommen, versucht Katharina, die Geschehnisse erst einmal zu verkraften.
Ich wollte doch nur helfen. Seit wann ist das ein Verbrechen? Ich bin nun mal gut in Kräuterkunde. Ich sollte belohnt werden, das ist es, nicht verleumdet. Ich werde nicht klein beigeben. So einfach werde ich es ihnen nicht machen. Ich bin keine Verbrecherin. Aber hierbleiben geht nicht. Wo kann ich bloß hin? Wie sie mich plötzlich alle anschauen. Wie den Teufel höchstpersönlich. Auf niemand ist mehr Verlass. Ich muss weg. Dahin, wo ich sicher bin. Vor ihren Blicken, vor den Handlangern vom Vogt. Ich brauche Ruhe, muss meine nächsten Schritte planen. Natürlich. Ich weiß genau, bei wem ich unterkommen kann.
Katharina holt eine kleine Reisetasche unter ihrem Bett hervor und verstaut darin ihre wichtigsten Dinge. Außerdem holt sie aus einer ihrer Schubladen eine winzige Dose hervor, in der sich ihr gesamtes Geld befindet. Hastig verstaut sie die Münzen in ihren Jackentaschen. Mit ihren wenigen Habseligkeiten macht sich Katharina nun auf den Weg nach Linz in Österreich zu ihrem Sohn Johannes. Sie hofft, durch ihre Abwesenheit etwas Ruhe in die Situation zu bringen. Außerdem möchte sie ihren Sohn um Hilfe bitten. Der ist ein begnadeter Mathematiker und Physiker, der später zu einem der wichtigsten Astronomen seiner Zeit werden sollte. Professor Dr. Klaus Werner, Direktor des Instituts für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen, kennt sich nicht nur mit Sternen und schwarzen Löchern besonders gut aus, sondern kann auch darüber Aufschluss geben, warum Johannes Kepler zu seiner Zeit so bekannt war.
Also für uns ist Johannes Kepler so eine ganz wichtige Figur, auch heute noch. Er hat diese Keplerschen Gesetze, nach ihm benannten Gesetze, damals entworfen, drei Keplersche Gesetze, die heute noch jeder Physikstudent lernt, weil letztendlich alle Planeten sich eben auf Bahnen bewegen, die Kepler damals beschrieben hat. Und darüber hinaus auch alle Raumschiffe, die wir ins Weltall starten, die fliegen auf Keplerbahnen.
Zu der Zeit, als seine Mutter verdächtigt wurde, eine Hexe zu sein, macht sich Johannes gerade einen weitreichenden Ruf als kaiserlicher Mathematiker am Hof von Prag und Landschaftsmathematiker in Linz in Österreich. Was für seine Mutter die Kräuterkunde ist, ist für ihn die Astronomie, also die Untersuchung der Entwicklung und Bewegung von Himmelskörpern.
Ansonsten muss man einfach sagen, dass Kepler für seine Wissenschaft brannte. Er hat alles unter dieses Thema gestellt. Seine Motivation, Astronomie zu betreiben, lag letztendlich in einer theologischen Frage begründet. Er hat sich also vorgestellt, so wie wir das manche von uns das eben auch tun, die Welt wurde erschaffen von Gott und er sah es seine Aufgabe an, als Mensch, der so mit Grips ausgestattet war, sozusagen herauszufinden, wie Gott die Welt eingerichtet hat, nach welchen Gesetzen die Welt abläuft, die Gott damals eingerichtet hat. Und für ihn war sozusagen die Erforschung des Universums, was damals bekannt war, sozusagen auch eine Art und Weise, sozusagen vielleicht Gott zu erforschen oder das zu erforschen, was Gott hier den Menschen sozusagen vorgesetzt hat.
Seine Mutter erhofft sich, Johannes Kontakte zum Hof des Herzogs Johann Friedrich von Württemberg zu nutzen. Sie möchte auf ihre Lage aufmerksam machen und so einflussreiche Unterstützer bekommen. Bis dahin kann Katharina nur eines tun: warten. Keine leichte Aufgabe für die energische und tatkräftige Frau. Nur einen Lichtblick gibt es. Hier in Linz kann sie ungestört ihrem Handwerk als Kräuterfrau und Heilkundige nachgehen.
Zurück in Nagold bei der Kräuterpädagogin Martina Bitzer. Unsere Gänseblümchen-Heilsalbe hat gerade eine Stunde im Wasserbad verbracht. Die Mischung ist nun dickflüssig und der Duft von Olivenöl erfüllt den gesamten Raum.
Nach dieser Zeit nimmt man das Gläsle raus und tut es dann über Tüchle. Das kann ein altes Leintuch sein, das kann aber auch einfach ein alter Nylonstrumpf sein oder ein frischer, nicht gebraucht. Und lässt dann das Öl dann praktisch abseihen und tut mit diesem Gänseblümchenöl die Salbe herstellen.
Während wir die Masse durch den Feinstrumpf drücken, erzählt Martina Bitzer, wie es vielen Kräuterfrauen zu Zeiten von Katharina Kepler erging.
Viele Frauen, aber auch viele heilkundige Männer, die haben sich für die Kräuter interessiert und die haben halt gelernt. Und das hat der Kirche halt nicht passt, ja, weil nur die, wo im Kloster sind, die sollen lesen und schreiben lernen, alle anderen wollten man ja ein bisschen auch dumm halten. Deswegen waren die natürlich nicht gern gesehen, ja. Das war halt auch so Machtspielerei und dann hat man halt, aber das gemeine Volk ist halt eben zur Kräuterfrau gegangen oder zum Kräutermann. Ja, oh, ich hab da, weil Ärzte gab es damals nicht in der Art und Weise. Und dann ist man halt eben zu jemandem gegangen, wo man gewusst hat, der kennt sich aus mit dem.
Unsere Gänseblümchen sind im Feinstrumpf stecken geblieben. Übrig bleibt das etwas dickflüssigere Öl, das dank der Gänseblümchen einen angenehm blumigen Duft besitzt. Durch das Wasserbad hat es sich leicht orange verfärbt. Bisher ist unser Öl aber trotzdem noch zu flüssig, um eine richtige Salbe zu werden. Deshalb geben wir im nächsten Schritt Bienenwachs hinzu, das Martina Bitzer in einem kleinen Behälter in ihrer Kräuterküche lagert. Das Bienenwachs ist fester als gedacht und muss mit beiden Händen in kleine Stücke zerbrochen werden. Mit einem winzigen Teelöffel verrühren wir es mit dem warmen Öl.
Als Empfehlung würde ich sagen, tut man das Gänseblümchenöl in ein kleines Bechergläschen oder in ein kleines Marmeladegläschen rein und tut dann bei 30 Gramm 3 Gramm Bienenwachs dazu rein. Also 10 Teile Öl und ein Teil Bienenwachs, dann wird es nachher schöne Salbe. Nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig.
Was wir heute von Martina Bitzer über Heilkräuter erfahren, ist altes Wissen und wurde über Generationen von Kräuterkundigen hinweg weitergegeben. Die Menschen ließen sich gerne mit Kräutermedizin heilen, aber die Kirche war misstrauisch.
Das war denen halt auch suspekt, weil die damit nichts anfangen können. Und dann haben die halt auch gemerkt, das funktioniert ja dann auch noch, ja. Und damals ging es im Prinzip wie heute auch. Also das, ich glaube, es hat sich noch nie geändert und es wird sich nicht ändern, einfach um Macht und um Geld.
Bei Katharina Kepler in Linz sind einige Monate vergangen. Sie fühlt sich wohl bei ihrem Sohn und hat ihre Sorgen fast vergessen. Lutherus Einhorn hat zu Hause inzwischen allerdings Beweise zusammengesucht, die die Anschuldigungen gegen Katharina untermauern. Er erwirkt eine offizielle Einladung zu einer Gerichtsverhandlung. Doch als er zusammen mit seinen Männern die Keplerin an ihrem alten Wohnort in Leonberg aufsucht, um sie mitzunehmen, finden sie ihr Haus verlassen vor.
Wie kann sie es wagen, einfach so zu verschwinden? Angst haben nur Schuldige. Sie kann vielleicht die Stadt verlassen, aber dem Gesetz kann sie nicht entkommen. Ich werde sie finden und bestrafen, so wahr mir Gott helfe.
In Linz wechseln die Jahreszeiten. Es ist kein schöner Herbst wie die Jahre davor. Die Gewitterwolken hängen tief über der Stadt. Wie eine Vorahnung auf die Nachricht, die Katharina aus Leonberg bekommt. Lutherus Einhorn hat sich auf die Suche nach ihr gemacht. Katharina und ihr Sohn sind besorgt. Johannes sitzt nachdenklich an seinem Schreibtisch, seine hohe Stirn in Falten und die breiten Schultern angespannt nach oben gezogen. Trotz ihrer alten Beine, die vor lauter Sorge und Kummer etwas wackelig sind, geht Katharina vor ihm unruhig auf und ab. Ihnen ist bewusst, dass sie nun schnell eine Lösung finden müssen.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, damals einfach fortzugehen, Mutter. Meint ihr nicht, dass euch das verdächtig macht?
Was hätte ich denn sonst tun sollen? Das halbe Dorf hat sich gegen mich verschworen, angestachelt von Lutherus Einhorn und den Reinbolds. Ausgerechnet Ursula.
Versucht euch zu beruhigen, Mutter.
Das hätte ich nie gedacht.
Je mehr ihr euch zur Wehr setzt, desto mehr sind die Leute von eurer Schuld überzeugt.
Wie soll ich mich beruhigen, wenn mein Leben auf dem Spiel steht?
Ich verstehe euch. Aber wir dürfen nicht unüberlegt handeln.
Hast du nicht die Geschichten gehört? Lutherus Einhorn, der Hexenjäger. Er ist zu allem fähig und er wird keine Ruhe geben, bis er das bekommt, was er will. Nämlich mich auf dem Scheiterhaufen.
Aber am Ende entscheidet nicht er allein, sondern...
Er weiß, wie er seine Macht nutzen und das Gesetz zu seinen Gunsten auslegen kann. Wir müssen jetzt handeln.
Es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit, die Dinge zu klären, ohne dass es zu einem großen Verfahren kommt.
Johannes zückt einen Stift und beginnt, einen Brief an den Herzog zu schreiben. Der Vogt Lutherus Einhorn ist schließlich nur dessen Stellvertreter. In diesem Brief schildert Johannes die vergangenen Geschehnisse und bittet darum, die Anschuldigungen gegen seine Mutter erst einmal ruhen zu lassen. Er hofft, dass der Herzog ihn anhört, weil Johannes zu dieser Zeit schon ein berühmter Sternenforscher und Wissenschaftler ist. Im Gegensatz zu seiner Mutter genießt Johannes deshalb ein höheres Ansehen in der Gesellschaft. Für die Verteidigung seiner Mutter ist das ein großer Vorteil, wie der Astrophysiker Klaus Werner erklärt.
Ja, er war vorher schon bekannt gewesen und das war auch den Anklägern in diesem Prozess auch gar nicht so recht gewesen, weil da eben jetzt also eine Figur eingeschritten ist, die einerseits bekannt ist und zum anderen eben auch Geld hatte, um zum Beispiel Juristen zu bezahlen.
Katharina glaubt hingegen nicht, dass die Idee von Johannes funktionieren wird. Denn ob der Herzog ihnen Glauben schenkt, ist alles andere als sicher. Mit klopfendem Herzen wartet sie trotzdem jeden Tag auf eine Antwort.
Immer noch nichts.
Mutter, ihr dürft nicht zu ungeduldig sein. Wir werden sicher bald eine Antwort vom Herzog erhalten. Dann wird sich alles klären.
Ich kann nicht mehr warten. Es sind jetzt schon Tage vergangen und es kam immer noch keine Antwort auf deinen Brief. Wie kann der Herzog dich so lange warten lassen? Aber Augenblick mal. Hier ist ein Brief an mich adressiert. Woher konnten Sie wissen, dass ich hier bei dir bin?
Ich habe es in meinem Brief an den Herzog erwähnt, als ich die Situation erklärte. Wieso? Was steht denn in dem Brief?
Es ist eine Einladung
zu einer Gerichtsverhandlung. Meiner Gerichtsverhandlung. Lotharus Einhorn hat den Befehl erhalten, mir den Prozess zu machen.
Wie ist das möglich? Ihr habt doch gesagt, es gibt keine Beweise. Ich dachte, der Herzog würde sich nach meinem Brief gnädig erweisen und die Sache unter den Tisch fallen lassen.
Anscheinend hat Lotharus Einhorn seine Drohung wahrgemacht. Dieser Mistkerl. Und auf den Herzog kannst du auch nicht vertrauen. Das hatte ich mir schon gedacht.
Was wollt ihr jetzt tun, Mutter?
Wenn ich hierbleibe, kommen sie mich irgendwann holen. Und ich will nicht mein Leben lang vor dem Hexenjäger fliehen müssen. Ich stelle mich meinem Schicksal und gehe zurück nach Leonberg.
Bestürzt über die schlechten Nachrichten macht sich Katharina schweren Herzens auf den Rückweg nach Leonberg. Johannes bleibt schweigend zurück. Er ist betrübt über die Tatsache, dass er trotz seines guten Ansehens den Herzog nicht besänftigen und damit seiner Mutter nicht helfen konnte. Für beide ist ungewiss, was Katharina in ihrer Heimat erwartet. Wie die Menschen damals mit Katharina umgegangen sind, lässt sich für Dorothea Keuler auch auf die heutige Zeit übertragen.
Also es war im Grunde das, was wir heute Mobbing nennen. Das war eine ehemalige Freundin oder gute Bekannte, die dann richtig gehend eine Kampagne gegen sie losgetreten hat und halt versucht hat, überall, wo irgendwas passiert ist, die Sache der Katharina Kepler in die Schuhe zu schieben. Und das hat sie mit sehr großem Erfolg gemacht. Also sie hat richtig dran gearbeitet.
Ruhe bitte! Wir wollen endlich beginnen!
Das Verfahren um Katharina zieht sich weiterhin in die Länge. Erst 2 Jahre später haben sich alle Beteiligten, die etwas mit den Vorfällen um die Keplerin zu tun haben, im Leonberger Rathaus versammelt. Heute werden verschiedene Zeugenaussagen angehört, um ein Urteil in dem Strafprozess fällen zu können.
Ich eröffne hiermit die heutige Zeugenbefragung um den Fall Katharina Kepler und übergebe das Wort an den Vogt von Leonberg, Lotharus Einhorn.
Vor euch steht Katharina Kepler, beschuldigt der Hexerei. Mit ihren Zaubertränken hat sie versucht, euch zu täuschen, euch hinterlistig Schaden zuzufügen. Mit niemand Geringerem als dem Teufel hat sie einen Pakt geschlossen. Und wir sind hier, um ihr den Prozess zu machen, damit sie ihre Hexenkräfte nie wieder gegen uns einsetzen kann. Sprecht, wer etwas vorzutragen hat!
Sie hat mich krank gemacht. Ich dachte, sie würde mir helfen, aber nach ihrem Trank ging es mir immer schlechter.
Genau! Mit ihrem Hexengriff hat sie auch mein Kind krank gemacht. Seit sie meine Tochter am Arm gestreift hat, kann sie ihn nicht mehr bewegen.
Wir wissen alle, dass Katharina schwierig sein kann, aber sie möchte doch niemandem schaden. Schaut doch, wie vielen Leuten sie hier schon geholfen hat. Und so dankt ihr es ihr jetzt.
Aber sogar den Tieren hat sie geschadet. Ich habe gehört, dass sie ein Kalb zu Tode geritten hat.
Nieder mit der Hexe!
Ruhe! 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 Benehmen Sie sich! Wir sind im Rathaus und nicht im Wirtshaus!
Nachdem der Richter alle Zeugen gehört hat, schickt er die Mitschreiber aller Aussagen nach Stuttgart. Die Kanzlei dort soll ein Rechtsgutachten erstellen und die Hauptanklagepunkte gegen Katharina festlegen. Ein paar Monate später ist es soweit. Katharina ist in ihrer Hütte und wird von den Männern des Vogtes verhaftet. Sie holen sie in der Nacht, ohne Vorwarnung, und bringen sie ins nächstgelegene Gefängnis, wo sie angekettet und bewacht wird. Mit letzter Hoffnung schreibt sie einen Brief an ihren Sohn Johannes.
Johannes, ich schreibe dir zu einer dunklen Stunde. Was sie befürchtet haben, ist eingetreten. Wie eine Verbrecherin haben sie mich geholt und verhaftet.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle haben sich gegen mich verschworen. Du solltest hören, was sie mir jetzt noch alles vorwerfen. Nur weil ich die Zeugen nicht angeschaut habe, soll ich schuldig sein. Und weil ich nicht geweint habe, als sie aus der Bibel gelesen haben, wird mir Gefühlslosigkeit vorgeworfen. Sie sagen, das sei ein Zeichen dafür, dass der Teufel mich verführt hat. Und du hättest sehen sollen, wer alles gegen mich ausgesagt hat. Selbst die Hallerin haben sie sprechen lassen, die verleumderische und abergläubische Kuh. Sonst hört ihr auch keiner zu. Aber jetzt, wo es ihnen nützt, glauben sie ihr. Ich gebe es zu, der Prozess hat mir Angst gemacht. Der Vogt hat es auf mich abgesehen. Von dem bekomme ich kein gerechtes Verfahren. Und selbst meine Nachbarn, die Menschen, denen ich geholfen habe, wurden gegen mich aufgehetzt. Das Einzige, was ich noch tun kann, ist standhaft bleiben. Ich werde nicht als Sündenbock herhalten für alle die Dinge, die im Leben anderer Leute schiefgehen. Ich kann jemanden gebrauchen, der mir freundlich gesinnt ist.
Komm mich bald besuchen. Deine Mutter. Dass es so weit kommt, hätte ich nie gedacht. Was tun diese Leute meiner Mutter an? Ich kann sie damit nicht länger alleine lassen. Zu irgendetwas müssen meine Kontakte und meine Ausbildung am Hofe doch gut sein. Sonst verbrennen sie sie wirklich auf dem Scheiterhaufen.
Wenn Katharina Kepler jetzt wegen Hexerei verurteilt worden wäre, dann wäre das auch auf ihn zurückgefallen. Ich denke, dass dann seine Karriere als Astronom oder Hofmathematiker sicher beendet gewesen wäre. Die Angehörigen von Hexen, die standen ja dann selber in schlechtem Ansehen. Man hat ihnen dann relativ leicht unterstellen können, dass sie selber vielleicht auch Hexen wären. Aber auf jeden Fall war das Ansehen der Familie durch so eine Hexerei-Verurteilung ruiniert. Also es lag dann schon auch in seinem Interesse, diese Anklage abzuwenden. Aber ich glaube nicht, dass das sein Hauptmotiv war.
Johannes geht mit schnellen Schritten zu seinem Schreibtisch und beginnt mit einer Verteidigungsschrift für seine Mutter. Über Monate hinweg versucht er zu erklären, dass die Zeugen Unsinn reden, wenn sie von Hexerei sprechen. Er will beweisen, dass es für alles wissenschaftliche Erklärungen gibt. Oft arbeitet er nächtelang. Manchmal fallen ihm dabei vor Ermüdung fast die Augen zu, doch er zwingt sich, wach zu bleiben. Eines Morgens ist es dann soweit. Als die ersten Sonnenstrahlen durch sein Fenster scheinen und ein paar Vögel zwitschern, legt Johannes erschöpft seinen Stift aus der Hand. Die Verteidigungsschrift ist fertig. Ausgelaugt, aber voller Hoffnung, macht er sich auf den Weg nach Leonberg, um seiner Mutter beizustehen und die Verteidigungsschrift dem Gericht zu übergeben. Doch schon nach wenigen Tagen weist der Richter die Verteidigungsschrift zurück. Obendrein fordert der Anwalt von Ursula und ihrem Mann nun, Katharina zu foltern, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Jetzt bleiben Johannes nur noch wenige Tage, um ein letztes Mal für die Unschuld seiner Mutter zu kämpfen. In diesen Tagen steckt er seine ganze Energie in die Überarbeitung seiner Verteidigungsschrift und bittet einen Freund an der Tübinger Rechtsfakultät, für seine Mutter Fürsprache zu halten. Bald werden die Verantwortlichen, sogenannte Rechtsgelehrte, in Tübingen über Katharinas Schicksal entscheiden.
Bei der Kräuterpädagogin Martina Bitzer ist unsere Heilsalbe dank des Bienenwachses mittlerweile fest geworden.
Dann kann man, wenn das Gänseblümchenöl abgekühlt ist, mit dem Bienenwachs ätherisches Öl dazu reintun. Ideal ist Lavendelöl und bei 30 Gramm, würde ich sagen, macht man 5 Tropfen echtes ätherisches Lavendelöl rein.
Lavendelöl riecht nicht nur gut, es hat auch eine wundheilende Wirkung und ist somit ideal für unsere Salbe geeignet. Martina Bitzer lagert ihr Lavendelöl in litergroßen weißen Plastikflaschen, die mehr nach Farbflaschen zum Malen als nach Lavendelöl aussehen. Weil es die Größe der Flaschen schwer macht, nur 5 Tropfen zu entnehmen, nutzen wir dafür eine Pipette. Nach der Zugabe des Öls nimmt unsere Salbenmischung einen noch kräftigeren Orangeton und einen starken Geruch nach Lavendel an. Erst nach und nach wird auch der Duft des Gänseblümchenöls und des Bienenwachses wieder wahrnehmbar. Währenddessen erklärt uns Martina Bitzer, warum es für Kräuterfrauen wie Katharina Kepler so schwierig war, Beschwerden richtig zu erkennen und zu behandeln.
Wenn jetzt jemand einfach nur so ein Völlegefühl hat oder Magenschmerzen und ein bisschen Blähungen oder sowas, ja, dann gibt man halt einen Tee mit Fenchel-Anis-Kümmel zum Beispiel und dann geht es hinten aus und gut ist und da passiert auch gar nichts, ja. Und wenn die das jetzt vielleicht gemacht hat und die Frau hat aber halt keine Blähungen gehabt, sondern hat halt vielleicht ein Magengeschwür gehabt, ja, dann hat es halt nichts genützt und ihre Schmerzen sind schlimmer geworden. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine falsche Pflanze gewesen sein, die giftig war, sondern es war halt einfach diese Mischung, die halt eben für diese Beschwerde halt einfach nicht funktioniert hat.
Auch die beste Kräuterfrau konnte damals nicht alle Krankheiten heilen. Gegen schwere Verletzungen, wie zum Beispiel Knochenbrüche oder Krankheiten wie Krebs, die man damals noch nicht kannte, blieben Heilkräuter wirkungslos. Das machte Kranke und ihre Familien wütend und traurig.
Dann war für manche natürlich enttäuscht und manche Menschen haben dann gesagt, du hast mir hier was Böses getan, weil jetzt hat das mein Kind nicht überlebt oder mein Mann hat das nicht überlebt, was du da gemacht hast. Und die Hoffnung war ja groß. Und es war der Kirche super, ja, und da hätte ich geschürt und da hätte ich gesagt, ja, super, genau, das sind alle Scharlatane, die haben alle keine Ahnung, nur Gott kann heilen und so. Und da sind halt viele Menschen leider echt umgebracht worden und viel, viel Wissen ist verloren gegangen, ja.
Unsere Gänseblümchen-Heilsalbe ist fast fertig. Wir füllen sie um.
Kurz bevor das Gänseblümchenöl wieder fester wird, in Salbedöschen in eine Kruge oder in ein kleines Glas abfüllen und lässt den Deckel auf und tut es dann abkühlen lassen mit offenem Deckel. Am besten über Nacht nochmal den Deckel abmachen und über Nacht nochmal gut abkühlen lassen. Am nächsten Tag kann man es dann zuschrauben und schon Etikett schreiben, beschriften mit Datum und was drauf ist, vor allem auch vielleicht was drin ist, dass man das auch weiß fürs nächste Mal. Und so hat man seine Wund- und Heilsalbe.
Zurück aus Martina Bitzers Kräuterküche zur Kräuterfrau Katharina Kepler. Die Rechtsgelehrten in Tübingen lassen sich Zeit. Ein ganzes Jahr sitzt Katharina bereits im Gefängnis. Es zehrt an ihren Kräften. Immerhin ist sie schon über 70 Jahre alt. Schmal und zerbrechlich ist sie geworden. Durch eine inständige Bitte an den Herzog von Württemberg kann Johannes seine Mutter aus dem Gefängnis herausholen und stattdessen unter Hausarrest stellen lassen. Die Kosten dafür müssen sie selber zahlen und verkaufen dafür alles, was Katharina besitzt. Trotz der aussichtslosen Situation bleibt der Überlebenswille der Keplerin ungebrochen.
Gott zum Große Keplerin, euer Anblick macht mich froh. Die Hexe ist genau da, wo sie hingehört. Weggesperrt.
Ihr wisst genau, dass ich eigentlich unschuldig bin. Ihr wollt nur Menschen zur Strecke bringen, die ihr nicht in Leonberg haben wollt.
Spar dir deine teuflischen Zauberworte, Keplerin. Dein Schicksal wurde entschieden. Das Urteil ist gefällt.
Was meint ihr damit?
Die Tübinger Rechtsgelehrten haben entschieden, dass du gefoltert werden sollst. Morgen wirst du dem Scharfrichter vorgeführt.
Ich werde nichts zugeben, was ich nicht getan habe.
Wir werden ja sehen, wie unschuldig du wirklich bist. Auch du wirst deine Taten gestehen. Wie jede Hexe vor dir auch.
Katharina bleibt einsam zurück und grübelt ununterbrochen, was Lutherus Einhorn mit dieser Aussage wohl gemeint haben könnte. Muss sie sich doch auf das Schlimmste gefasst machen? Ein paar Tage später wird sie von den Wachen in einen düsteren, moderigen Kellerraum gebracht, wo Lutherus Einhorn und die Rechtsgelehrten schon auf sie warten.
Katharina Kepler, ihr seid euch der Anschuldigungen bewusst und schwört, die gestellten Fragen stets wahrheitsgemäß zu beantworten?
Ja, ich schwöre.
Nun denn, ist es wahr, dass ihr der Glaserin Ursula Reinbold einen Trank gegen ihre Schmerzen gegeben habt?
Ja, aber...
Und ist es korrekt, dass Frau Reinbolds Beschwerden sich anschließend verschlimmerten?
Ja, aber...
Und was ist mit den Nachbarn, dessen Kind...
Jetzt hört ihr mir einmal kurz zu. Es stimmt, ich habe Menschen aus dem Dorf mit meinen Kräutern versorgt. Aber doch nur, um ihnen zu helfen. Ich habe nie jemandem etwas gegeben, was schädlich ist. Ich bin keine Hexe und habe nichts verbrochen. Und das ist mein letztes Wort.
Überrascht und mit großen Augen blicken alle auf Katharina. Ihr plötzlicher Gefühlsausbruch bringt einen Moment der Stille in den düsteren Kellerraum. Mit einer kurzen Handbewegung geben die Rechtsgelehrten den Wachen ein Zeichen, die kurz darauf aus dem Raum verschwinden. Als sie zurückkommen, steht der Scharfrichter neben ihnen. Und sie halten verschiedene Instrumente in der Hand. Folterinstrumente. In diesem Moment realisiert Katharina, sie steht in einem Folterkeller.
Da trat dann der Scharfrichter in Aktion, der den armen Menschen so lange Schmerzen ausgesetzt hat, bis der gestand. Oder aber es sind auch Leute unter der Folter gestorben. Es war allerdings so, dass nicht beliebig gefoltert werden konnte, sondern dass es festgelegt war, für welches Delikt welcher Grad an Schmerz zugefügt werden durfte. Man ging davon aus, jemand, der unschuldig ist, dem gibt Gott die Kraft, die Schmerzen auszuhalten und eben nicht zu gestehen, was in vielen Fällen überhaupt nicht funktioniert hat, wie man schon damals erkannt hat.
Katharina muss nacheinander verschiedene Folterinstrumente anschauen und sich genauestens erklären lassen, wie man ihr damit Schmerzen zufügen wird, wenn sie nicht die Wahrheit sagt. Da gibt es die Daumenschrauben, die einem die Finger zu breit zerquetschen, die Streckbank, die einem Arme und Beine aus den Gelenken zieht, oder die spanischen Stiefel, die einem das Schienbein zermalmen. Allein beim Anblick läuft es Katharina eiskalt den Rücken runter. Ihr Gesicht wird blass, sie zittert und schließt vor Angst manchmal kurz die Augen. Die Wachen lachen sie aus, aber sie denkt sich: Bleib standhaft, Katharina. Die Haare stehen ihr zu Berge und sie beißt sich auf die Lippe. Nur nicht aufgeben. Geschwächt von ihrem Gefängnisaufenthalt kann sie sich kaum mehr auf den Beinen halten. Du bist stark. Sie schließt die Augen in der Hoffnung, dass alles nur ein böser Traum ist. Dorothea Keuler erklärt, wie Katharina sich letzten Endes durch ihre Standhaftigkeit selbst retten konnte.
Bei Katharina hatte man das eben sehr lang verhindern können, dass sie gefangen genommen wird. Und Johannes hat es ja auch verhindern können, indem er da die Tübinger Rechtsfakultät zu Rate gezogen hat, dass sie überhaupt gefoltert wird. Das hat sie aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Also das... Die hatten dann festgelegt, man nennt es Tertio Verbalis, also Einschüchterung durch Vorzeigen der Instrumente und wie die wirken und wie die wehtun. Und viele sind da ja dann schon eingeknickt und haben Sachen gestanden, die man halt von ihnen hören wollte. Das hat sie aber nicht.
Katharina hat sich auch in ihrer dunkelsten Stunde nicht einschüchtern lassen. Sie hat kein Geständnis abgegeben und ist standhaft geblieben. Trotz der angsteinflößenden Vorführung der Folterinstrumente, trotz der Erwartung, diese in jedem Moment selbst am Körper spüren zu müssen. Das war ihre Rettung. Denn was sie nicht wusste, das Ausbleiben eines Geständnisses bedeutete ihre Unschuld. Denn nur Unschuldige hätten die Kraft, dieser Form der geistigen Folter zu widerstehen. So der Glaube der damaligen Zeit. So wird Katharina nur wenige Tage nach der Befragung freigesprochen. Erleichtert stützt sie sich auf ihren Sohn, der sich so stark für sie gemacht hatte. Ohne ihn wäre es vielleicht nie dazu gekommen.
Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin frei.
Mutter, endlich! Ich hatte schon Angst. Ich sehe dich nie wieder.
Nach über einem Jahr Gefangenschaft kann Katharina sich endlich wieder frei in der Umgebung bewegen, ohne um ihr Leben fürchten zu müssen. Sie nutzt ihre gewonnene Freiheit und widmet sich wieder ihrer Leidenschaft, der Kräuterkunde.
Mutter, da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht.
Entschuldige, Johannes. Ich wollte nur noch mal etwas Minze für uns holen.
Ja, das hätte ich mir denken können, dass ihr wieder im Garten seid.
Ich kann mir nicht helfen. Ich liebe das Gezwitscher der Vögel und den Duft meiner Kräuter. Lass mich dir etwas sagen, Johannes. Ich bin alt geworden. Die letzten Jahre waren hart. Ich merke es in meinen Knochen. Nur zwischen meinen Pflanzen fühle ich mich wieder lebendig.
Das ist euer gutes Recht. Nach dem Prozess sollt ihr euer Leben wieder in vollen Zügen genießen. Und ich werde euch bei diesem Vorhaben unbedingt unterstützen.
Wenn das so ist, ich könnte da deine Hilfe gebrauchen.
Natürlich, Mutter. Was kann ich für euch tun?
Kennst du die Anna Hauburger? Die wohnt die Straße runter in dem kleinen Haus an der Ecke.
Sicher?
Deren Sohn ist krank. Sie hat mich gebeten, eine Erkältungssalbe für ihn zuzubereiten. Ich bin zu erschöpft zum Kräuterpflücken. Übernimm du das doch für mich. Ich brauche einen Zweig Thymian, einen kleinen Stock Kamille, eine Handvoll Schafgarbe, Salbei.
Leider hält die Freude über ihre zurückgewonnene Freiheit nicht lange an. 6 Monate nach ihrer Freilassung stirbt Katharina Kepler im Alter von 75 Jahren. Ihr Sohn Johannes wird zu einem der bedeutendsten Naturwissenschaftler und Astronomen der Geschichte. Von ihm wissen wir bis heute, wie sich Himmelskörper im Weltall bewegen. Von ganz alleine und ohne Hexerei.
Katharina Kepler, Hexenjagd auf die Kräuterfrau. Ein Podcast von Studierenden für Kinder. Geschrieben von Tamara Beck, Jonas Drews, Julia Feist, Michael Lehmann, Marlene Merkle und Ann-Kathrin Voß. Sie hörten Michaela Gärtner als Erzählerin, Convince Blätzen als Johannes Kepler, Konstanze Buttmann als Katharina Kepler, Carsten Wolf als Lutherus Einhorn, Marlene Merkle als Ursula Reinbold, Johannes Wacher als Herr Reinbold, Michael Lehmann als Sprecher der Kräuterreportage, Uta Simone als Bettlerin, Daniel Jakob als Richter, Jonas Drews als Gelehrter, Julia Feist, Ann-Kathrin Voß und Tamara Beck als Stimmen im Gerichtssaal.
Dieses berührende und lehrreiche Hörspiel ist im Rahmen des Universitätsseminars zum Thema Regionale Abenteuer-Feature für Kinder an der Universität Tübingen entstanden. Masterstudierende der Medienwissenschaft haben 5 Folgen über die Lebenswege historischer Persönlichkeiten aus dem Schwabenland produziert. Wollt ihr mehr über einen echten Ritter, den Traum vom Fliegen, einen mutigen Widerstandskämpfer oder eine gefeierte Operndiva erfahren? Dann hört auch in die restlichen Folgen rein. Diese gibt es auf Spotify unter Echte Heldenreisen – Geschichten aus dem Abenteuerländle. Und zum Schluss haben wir passend zum historisch-mystischen Thema noch etwas Musik für euch. Hier ist Simon & Garfunkel mit Scarborough Fair. Viel Spaß!
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. To make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested plum, without no seam or needles, and then close the child of a fountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine.
tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and jewels, born in the soldiers to kill and gather it all at the firefish of heavens. May long ago forget she'll be a true love of mine. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Silver leaves as we walked by, soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? My window pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say that all good things must end someday. Don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, 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 no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again. Dream of you.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. An den Reglern saß heute Valentin Sturm. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alina Spitzenberger. Macht's gut und genießt den Tag.